Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Schwindet die Unterstützung für die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russlands Angriffskrieg? Die Frage wird seit einigen Wochen öfter gestellt, etwa mit Blick auf wachsenden politischen Widerstand in den USA, den mit Abstand wichtigsten Verbündeten Kiews im Westen. Aber auch in der EU gibt es neuerdings Beispiele für größere Zurückhaltung. So ist der neue Regierungschef der Slowakei, Robert Fico, zum europäischen Gipfel nach Brüssel mit der Absicht gereist, keine weiteren Militärhilfen für die Ukraine zu unterstützen. Ein weiterer Sicherheitsfaktor kommt jetzt hinzu, die tödlichen Massaker der islamistischen Hamas in Israel und die bange Frage, ob sich Kiew die Unterstützung und die Aufmerksamkeit der USA künftig teilen muss. Die grüne Europaabgeordnete Viola von Kramon war gerade für einige Tage in der Ukraine. Jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Barenberg.
Sie waren ja schon eine ganze Reihe von Reisen, haben Sie dort gemacht, seit Russland den Angriffskrieg begonnen hat gegen die Ukraine. Was sind die prägenden Eindrücke jetzt bei dieser Reise?
Ja, tatsächlich war es das achte Mal, dass ich jetzt in der Ukraine war seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Und diesmal waren wir mit dem Unterausschuss für Menschenrechte des Europäischen Parlaments dort vor Ort und haben, und das war wirklich wichtig, einen ganzen Tag genutzt, um nicht nur in Kiew mit Partnerinnen und Partnern zu sprechen, sondern sind in die Region Tscherniguw gefahren. Tscherniguw befindet sich an der russisch-belarussischen Grenze zur Ukraine und war die erste Region, die nicht nur überfallen wurde, sondern die auch besetzt wurde und damit auch terrorisiert wurde. Und wir hatten also einen ganzen Tag die Möglichkeit, mit Opfern, mit Zeugen zu sprechen, dieser furchtbaren Terror und Kriegsverbrechen, die die Russen an der ukrainischen Zivilbevölkerung vollzogen haben. Und ich glaube, es gibt viele, die haben schon sehr viel Leid und Elend gesehen. Aber was wir dort von Menschen gehört haben, wie sie erschossen wurden, ihre eigenen Erschießungen überlebt haben, sich dann aus ihrem eigenen Grab herausgegraben haben oder Menschen, die in einer Schlange standen, um Brot zu holen, die dann bombardiert wurde. Und von den 100 Menschen, die in der Schlange standen, sind 20 zu Tode gekommen, 80 schwer verletzt. Und eben diese Schwerverletzten haben uns dann berichtet, was das für ihr zukünftiges Leben bedeutet. Wir haben mit den Überlebenden eines Dorfes gesprochen, die 27, 28 Tage in einem Keller einer Schule gefangen gehalten wurden, ohne sanitäre Einrichtungen, ohne Trinkwasser, mit Babys von 6 Monaten bis zu älteren Personen über 90 Jahre. Die Älteren sind nach und nach gestorben. Die Russen haben ihnen nicht erlaubt, diese Menschen zu begraben und vieles andere mehr. Und wenn Sie das von den beteiligten Personen hören, wenn Sie die Orte dieses Terrors erleben, dann ist Ihnen auch klar, dass egal was rundherum passiert, wir müssen diese Solidarität, diese menschliche Solidarität in finanzielle, technische und persönliche Hilfe übersetzen.
Also ein ganz klares Plädoyer für die weiter dauerhafte und verlässliche Unterstützung der Ukraine. Haben Sie dort erlebt, dass sich die Menschen Sorgen machen, dass sich möglicherweise auch die Politikerinnen und Politiker, mit denen sie in Kiew zu tun haben, Sorgen machen, dass die Unterstützung bröckeln könnte, dass sie nachlassen könnte?
Also ich denke, man muss zwei Sachen festhalten. Das eine ist, die internationalen Institutionen wie das Rote Kreuz, wie UNICEF, wie aber auch die internationale Atomenergiebehörde, die gucken zu. Die sind dabei und wissen, was passiert. Das heißt, es wird jeden Tag von der russischen Armee, von auch zivilen Kräften vor Ort in den besetzten Gebieten internationales Recht gebrochen. Und es wird nicht geahndet. Und es ist sozusagen jetzt unsere Verpflichtung, gemeinsam mit den ukrainischen Behörden dafür zu sorgen, dass alles dokumentiert wird und dass irgendwann zur Anzeige beim Internationalen Strafgericht gebracht wird. Das ist das eine. Das andere ist jetzt, dass wir vor dem nächsten sehr harten Winter stehen. Die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich in Kiew machen sich große Sorgen, dass die Ukraine nicht so gut in diesen Winter gehen kann, weil die Gasspeicher nicht voll sind, weil die zivile Energieinfrastruktur nicht wieder aufgebaut werden konnte, weil Russland jetzt schon wieder beginnt, auch mit neuen Drohnen, mit neuen Systemen in massiver Form diese zivile Infrastruktur Infrastruktur zu bombardieren, weil auch mehr Menschen zurückgekehrt sind im letzten Sommer. Das alles bedeutet, dass wir jetzt dafür sorgen müssen, diese Winteraktionspakete, die hier angekündigt wurden, wo auch unsere Außenministerin eine gute Rolle gespielt hat, wir müssen das umsetzen. Das muss schneller gehen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Menschen gut durch den Winter kommen. Und da brauchen wir erstens mehr Luftabwehr. Wir brauchen die Langstreckenraketen, die lange angefragt wurden, Taurus und Ähnliches. Und wir müssen tatsächlich dezentral dafür sorgen, dass die Menschen in den Regionen nicht erfrieren. Das wird nicht einfach.
Also einiges zu tun jetzt unmittelbar für den bevorstehenden Winter und dann auch längerfristig. Wie groß sind denn Ihre Sorgen, wenn Sie zum Beispiel in die USA schauen, wo es schon eine ganze Weile lang Vorbehalte gibt gegen die weitere Unterstützung? Und das wird jetzt nicht besser, wenn im Repräsentantenhaus gerade ein rechter Hardliner zum Präsidenten gewählt wurde von Seiten der Republikaner, der schon klar gemacht hat, also weitere Unterstützung für die Ukraine, die sieht er sehr skeptisch.
Ja, nicht nur er. Wir müssen ja auch festhalten, dass bereits vor der Sommerpause zweimal die Abstimmung über das neue Unterstützungspaket in Höhe von 54 Milliarden von den Republikanern nicht unterstützt wurde. Und das macht natürlich allen in der Ukraine große Sorgen. Jetzt ist zu hoffen, dass der neue Kompromiss, wo dann auch einige Köder für die rechten Republikaner drin sind, dass das nochmal durchgeht. Aber es ist schon die Frage, wie stellt sich der Präsident Biden für seine Wahlkampagne auf? Und kann er quasi als harter Unterstützer der Ukraine wiedergewählt werden. Und offensichtlich hat er da Selbstbedenken. Und wenn das jetzt die neue Ausrichtung der USA ist, dann kann es nur lauten, dass Europa, dass wir mehr machen müssen. Denn es muss in unserem Interesse sein, dass Russland in der Ukraine nicht gewinnt. Sie müssen davon ausgehen, dass die Menschen nicht unter russischer Besatzung leben werden. Das heißt, falls Russland gewinnen sollte, machen sich Millionen von Menschen in der Ukraine auf die Reise. Die werden nicht in dieser Ukraine, die von Russland besetzt ist, leben wollen. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund kann man vielleicht auch in den USA und in anderen Staaten nochmal Hilfe mobilisieren.
Und wenn Sie so ein bisschen eine Zukunft entwerfen, in der Europa mehr tun muss, weil in den USA die Unterstützung nicht mehr so groß ist, dann geht der Blick natürlich gleich in die Slowakei zu Robert Fico und seine Ansage im Wahlkampf schon und jetzt danach erst recht. Gibt es in Europa absehbar auch größere Widerstände gegen die weitere dauerhafte Unterstützung der Ukraine, finanziell und militärisch?
Also vielleicht kann man es so formulieren. Ich glaube, das größere Problem derzeit ist wirklich Viktor Orban, der uns seit Beginn des Krieges erpresst und der wirklich die Stimme Putins in der EU ist, der wirklich ein trojanisches Pferd ist. Die Slowakei hat ja in der Vergangenheit, und das wissen auch viele Ukrainer zu schätzen, sehr viel militärisches Ausrüstungsmaterial geschickt. Wenn man jetzt gemein wäre, kann man sagen, das meiste, was die Slowakei hatte, ist bereits in der Ukraine. Wie sich das jetzt weiter verhält, ob Fico, der ja eigentlich auch auf EU-Gelder angewiesen ist, da eine ähnlich destruktive Rolle spielen wird wie Viktor Orban, das wird sich zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass er an der einen oder anderen Stelle deutlich kompromissbereiter ist, weil die Abhängigkeit von europäischen Geldern sehr hoch ist. Aber wie gesagt, das sind meine Annahmen. Und am Ende muss man sagen, kann man natürlich sowas auch immer zwischen den Regierungen, also intergouvernemental regeln. Aber es ist natürlich ein deutlich höherer Aufwand. Das heißt, wir haben die Ukraine-Fazilität jetzt verhandelt. Es geht in 2 Wochen in den Trilog. Und eigentlich muss bis zum Jahresende das Finanzpaket für die Ukraine, auf die sie sich verlassen kann, muss auszahlungsreif sein. Am 1. Januar sollte das losgehen. Das heißt, wenn es jetzt 2 Länder gibt, die wirklich nachdrücklich das Ganze nicht unterstützen, dann hat die EU natürlich ein Problem. Ansonsten hätte ich gedacht, und das, so sieht es auch aus, dass wenn Ungarn isoliert ist und wenn alle anderen sich eigentlich einig sind bei der Unterstützung. Und bei den 50 Milliarden geht es ja nicht um Waffenhilfe. Da geht es ja ausschließlich darum, den ukrainischen Staat und möglicherweise den Wiederaufbau finanziell zu unterstützen und dazu einen Beitrag zu leisten. Und deswegen glaube ich, da wird sich die Slowakei nicht querstellen.
Jula von Kramon, die grüne Europaabgeordnete hier live im Deutschlandfunk. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.